Himmlischer Vater, ich sage danke. Danke für den Thilo, dass er dich liebt, dass er dir nachfolgt, dass er den Weg mit dir geht. Danke, Herr, für das Wort, das du ihm aufs Herz gelegt hast. Und so möchte ich einfach bitten, dass du ihm die Kraft gibst, die Weisheit, ja, das zu sagen, was wir brauchen, was dran ist, was dein Wort uns heute sagen möchte. Herr, ich bitte einfach, segne du ihn, erfüll du sein Herz und seine Lippen mit deinen Worten. Amen. Amen.
Jedes Mal, wenn ich hier bin, muss ich als erstes loben, dieses schöne große Pult, weil, ja, das sage ich wirklich, weil bei uns in Traunstein haben wir nur so ein ganz kleines, wackeliges Pult, was dauernd umfällt. Ist zwar wunderschön zum Anschauen, so ganz kunstvoll gemacht. Also, das ist das Erste. Zum Zweiten möchte ich sagen, dass ich mich sehr gewundert habe und auch gefreut habe, dass ihr eine Predigt oder einen Katechismus sozusagen, eine Katechese von Andrew Womack durchmacht. Ist euch das bewusst als Gemeinde, was ihr da macht? Gar nicht so. Also dem Andreas ist es durchaus bewusst, weil der stammt nämlich von einer Richtung, die eigentlich nicht die Richtung dieser Gemeinde ist, die auch durchaus den Heiligen Geist sehr betonen. Ja? Und das finde ich sehr schön. Vor allen Dingen, dass man versucht, und das wird der Andreas bestimmt auch gut machen, dass man nicht vom einen Extrem in das andere rüberschwappt, sondern im Wort Gottes bleibt. Auch die Dinge, die vom Heiligen Geist sind. Und jetzt möchte ich zu Anfang, und das ist mir gerade gekommen, wir sagen doch erst, habt ihr verstanden, was ich gesagt habe gerade? Also auf einem geraden Weg bleiben, und das garantiert uns das hier. Aber was ist das hier? Das ist mir gerade erst, oder heute Nacht, nee, gestern, also in den letzten Stunden gekommen. Wir sagen doch zu dem hier, steht auch in der Bibel drin, das ist das Schwert des Geistes. Wenn man das als Christ 100-mal gelesen hat und gehört hat, dann denkt man sich gar nichts mehr dabei. Es ist das Schwert des Geistes. Das bedeutet, woher kommt denn das Wort? Wo hat es seinen Ursprung? Im Geist. Wodurch äußert sich denn der Geist? Durch das Wort, durch das Schwert. Versteht ihr? Das heißt, diese Worte, die hier auch so schön aufgeschrieben sind, haben nicht nur einen Ursprung, sondern sie sind der Ausdruck des Geistes. Gott ist Geist. Und das, was ihr zu sagen hat, steht hier drin. Das ist doch spannend. So muss man es mal sehen. So macht das Ganze wieder einen Sinn. Gell? Dass wir, und dass der Geist sagt, schön, aber schau doch mal, wenn du die ganze Zeit liest, was ist eigentlich der Sinn des Ganzen? Wo ist der Ursprung? Das bin ich, Gott, der Geist. Ja, okay, das ist mir nur so gekommen. Also, ich habe eine Vorgabe, ich muss heute predigen und ich mache das auch sehr gerne, über das Thema Ich-Bezogenheit und Stolz. Ein sehr wichtiges Thema. Sehr wichtiges Thema. Noch eine Frage, wer von euch hat keine Bibel dabei? Seid mal ehrlich. Ja. Die Rest hat eine Bibel dabei. Also ich lese aus der Elberfelder Bibel, finde ich eine sehr gute Übersetzung. Aber ihr könnt auch, wie auch immer, könnt ihr schön schauen, wie es woanders auch übersetzt wird. Ich möchte anfangen mit einer Bibelstelle, die Ich-Bezogenheit ganz in den Mittelpunkt rückt. Und zwar aus dem zweiten Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 1. Die Ich-Bezogenheit, also Egoismus. Selbstsucht. Ja? 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 1. Und da spricht Paulus zu Timotheus. Dies aber wisse, dass in den Tagen, in den letzten Tagen, schwere oder schwer ist vielleicht ein bisschen zu plump, unangenehme oder schwierig. Ja, schwierige Zeiten, so charakterlich schwierige Zeiten, eintreten werden, denn die Menschen werden was sein? Jetzt sind wir beim Thema selbstsüchtig. Ja? Selbstsüchtig. Und jetzt könnte man meinen, und ich habe das auch lang so gemeint, dass Paulus hier redet von den Menschen, die Jesus Christus nicht kennen. Und wenn es dann später heißt, sie sind hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, grausam, unenthaltsam, das Gute nicht liebend, aufgeblasen, das Vergnügen liebend und so weiter, das kann man dann ja nachlesen in den nächsten Zeilen, dann ist mir klar geworden, nee, Paulus meint nicht die Menschen in der Welt draußen, dass das so praktisch immer mehr zunimmt und jetzt im Jahre 2018 wäre es so schlimm, sondern wer war denn grausam, wenn nicht damals die Römer? Ja? Die Römer waren grausam, die haben öffentliche Folterungen gemacht. Alle Leute haben gejubelt und geklatscht, während die anderen Leute zu Tode gefoltert wurden. Wer war nicht grausam, wenn die Römer? Wer war nicht Vatermörder wie die damaligen Römer? Es war ganz normal für einen Despoten oder für einen Kaiser dann später, dass er seinen Vater umgebracht hat teilweise oder seine Brüder, damit ja seine Macht erhalten bleibt. Das ist nichts mit den letzten Tagen, irgendwann werden die Menschen so böse sein wie wir heute, sondern es ist eher so, dass in der Gemeinde, wenn sie erweckt ist und wenn sie aufblüht, dann ist alles gut erst einmal und dann kommen nach und nach, wird es heftiger und dann werden komische Leute in die Gemeinde kommen oder dann wird sich der Charakter einer Gemeinde verändern. Und irgendwann sind wir so weit, dass wir dann in den letzten Tagen einer Gemeinde sind. So sehe ich das mittlerweile. Und dann möchte der meinen, naja gut, das ist jetzt irgend so eine komische Sondermeinung, aber wenn wir mal zum Schluss lesen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, dann bezieht sich das nicht auf die Weltmenschen, weil die haben Gott sowieso nicht und die lieben Gott sowieso nicht. Versteht ihr? Sondern bezieht sich das auf die Gemeinde, dass in der Gemeinde Tage eintreten, wo es schlimmer wird und irgendwann liebt man mehr Gott als das, oder liebt man mehr das Vergnügen als Gott. Oder noch deutlicher, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Also Menschen in der Welt, die Gott überhaupt nicht haben, die haben auch überhaupt keine Gottseligkeit. Mit anderen Worten, es ist ein Problem, was die Gemeinde betrifft. Meine Meinung, sage ich euch nochmal, kann man ja prüfen. Aber ganz am Anfang steht was? Was habe ich ganz am Anfang gesagt? Welche schlimme Eigenschaft ist ganz am Anfang? Die Selbstsucht. Und es ist tatsächlich so, dass es unser ganzes Leben lang begleiten wird. Die Selbstsucht ist ein Thema, was man nicht, nachdem man 5 Jahre Jesus nachgefolgt ist, ad acta legen kann. Das habe ich jetzt überwunden. Es ist bis zum Schluss da. Bis zum Schluss. Garantiert. Ich folge jetzt Jesus mit einer großen Unterbrechung 34 Jahre lang nach. Also große Unterbrechung drin, aber braucht ihr nicht wissen. Es war nicht schön, wünsche ich keinem. Aber jetzt nach 34 Jahren sage ich, das Thema ist heute noch so aktuell wie am ersten Tag. Nummer 1. Ja? Wenn jemand sich bekehrt, wenn jemand gläubig wird, wenn jemand sich taufen lässt, dann werden sich viele Dinge zum Guten wenden. Man erfährt erstmal die Liebe Gottes, man erfährt die Größe des Werkes Jesu am Kreuz. Man ist begeistert von Jesus. Halleluja. Vieles ändert sich. Ja? Schön, ihr nickt alle. Ja. Aber wenn nicht begriffen wird, dass es etwas ganz Entscheidendes gibt in unserem Innern, dann ist diese Freude oftmals schnell verflogen und dann macht man keine Fortschritte. Und das Entscheidende ist, was sich am Kreuz vollzieht, hat ganz viel mit unserer Selbstsucht zu tun. Es ist der Tausch am Kreuz. Das muss jedem Gläubigen klar werden. Am besten schon, bevor er sich taufen lässt. Am Kreuz passiert Folgendes. Jesus Christus, der allmächtige Gott, gekommen im Fleisch, als Mensch, durch und durch Mensch, durch und durch Gott, ist gestorben für deine Sünde. Das ist am Kreuz geschehen. Er hat alles gegeben, sein Leben, seinen letzten Blutstropfen. Und jetzt will Gott, wenn du das glaubst und von dieser sagenhaften, herrlichen Tatsache ergriffen bist, dass du dein Leben und alles in dir ihm gibst. Alles. Alles. Nicht nur 90%, sondern tatsächlich 100%. Und das muss sein. Und Gott wird dafür sorgen, dass du es tust, weil er will dich ja bei sich in Ewigkeit haben. Und nur da geht es. Nur so geht es. Und jetzt muss klar werden, dass es sich absolut nicht mehr um mich handelt, in dem, was ich jetzt lebe. Das muss einem klar werden. Es geht nicht mehr um mich, sondern es geht um ihn, um Jesus Christus, unseren Bräutigam. Okay? Und wenn wir das haben und das tun, dann geht es um uns. Dann geht es um sein Reich mit uns, in uns. Dann ist er in uns und wir sind in ihm. Und dann erst geht's voran und dann können wir wirklichen Segen und wirkliche Freude und wirkliche Gemeinschaft des Heiligen Geistes erleben, wenn wir bereit sind, diesen Tausch am Kreuz hundertprozentig zu machen. Wir reden so leicht, ja, Taufe bedeutet, habt ihr alle schon gelernt, wenn ihr euch taufen lässt, ein Begrabensein in den Tod Jesu hinein. Wir sind tot, unser alter Mensch ist tot und jetzt leben wir für Jesus. Geht so leicht von den Lippen. Aber das muss sich zu 100% vollziehen. Ganz einfach. Und dafür haben wir ein Leben lang Zeit. Aber wir sollten nicht erst irgendwann anfangen, sondern am Tag dann anfangen, wenn wir es erkennen und auch wirklich befolgen. Lukas 14, Vers 26, da heißt es, wenn jemand zu mir kommt, und jetzt tastet sich der Herr so langsam von außen nach innen vor und zum Schluss lässt er uns keine andere Wahl, und hasst nicht, hassen im Sinne, hintanstellen. Ja, hintanstellen, es ist nicht mehr wichtig in meinem Leben. Es ist nicht mehr der Mittelpunkt, es ist nicht mehr das, weswegen ich lebe und was mein Ziel ist. Und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern. Und jetzt kommt's. Dazu aber auch sein eigenes Leben. So kann er nicht mein Jünger sein. Und das ist es, was ich vorhin mit vielen eigenen Worten versucht habe zu sagen. Es muss der Tausch am Kreuz stattfinden. Ich bin bereit, mein eigenes Leben wegzugeben. So einfach ist es. Und so schwer. Und wisst ihr was, was ich festgestellt habe? Und ich bin auch in diesem Prozess, da ist keiner, der sagen könnte, oder vielleicht doch. Es gibt Leute, die das sagen können. Die Bibel spricht manchmal von Heiligen. Und im Hebräerbrief sehen wir eine Stelle, da heißt es, wir sind gekommen zu den Geistern der vollendeten Heiligen. Kennt ihr die Stelle? Oh, müsst ihr mal Hebräerbrief lesen, steht es drin? Wir sind gekommen zu den Geistern der vollendeten Heiligen. Und das heißt praktisch, es gibt einen Zustand, wo es ist, aber der ist tatsächlich im Himmel. Ja, wir sind gekommen zum Zion, zu einem Berg, der nicht betastet werden kann und so weiter. Zu den Geistern der vollendeten Heiligen. Ist mir neulich aufgefallen. Also, das will Gott von uns. Und das wird er auch machen mit uns. Am Kreuz mit Jesus zu sterben, ist in Wahrheit Erlösung. Nämlich von dir selbst. Habt ihr das vielleicht gemerkt? Also, ich kann tatsächlich von mir sagen, ich weiß, dass in mir, und zwar in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wer von euch kann das sagen? Hände hoch. Amen. Weil wenn Paulus das gesagt hat, der größte Apostel aller Zeiten, dann sollten wir das bitteschön auch tun. Ja? Und das hat Paulus nicht gesagt, nachdem er sich gerade oder kurz bevor er sich bekehrt hat, sondern nachdem er seinen Lauf schon fast vollendet hatte. Und Paulus sagt uns auch, dass es eine Erlösung ist und dass es gut ist für uns und dass es so befreiend ist und dass wir dann die Herrlichkeit Gottes tatsächlich immer mehr empfangen können, wenn wir sterben. So einfach ist es. Galater 2, Vers 19. Ich sehe es jetzt nur 19b vor, ja, weil es sonst ein anderer Zusammenhang wäre. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und wenn das allen Täuflingen klar ist, dann hätten wir wahrscheinlich erst einmal wesentlich weniger Taufen. Oder? Kann sein. Aber wir hätten auch weniger Sympathisanten. Ich möchte jetzt gar nichts schlimm sagen, dass die Kirchen voll von Sympathisanten sind, die eigentlich sagen, etwas christlich sein ist gut. Aber so richtig Jesus nachfolgen, ist mir echt zu heftig. Naja, wir hoffen, dass aus den Sympathisanten Jünger Jesu werden, oder? Wir haben, und jetzt kann ich schön über meine eigene Gemeinde schimpfen. Naja, okay, doch, ich schimpfe einfach drüber, vielleicht über Umwege hören Sie es ja. Wir haben so einen Slogan, da heißt es, das ist tatsächlich so ein großes, so ein Banner, da steht drauf, Evangelische Freikirche Traunstein, christlich leben. Christlich leben. Versteht ihr? Wir leben nicht christlich, sondern wir sind in Christus gestorben und Christus lebt in uns, das ist es. Sagt es Ihnen doch mal so hintenrum. Na, ich habe schon mit einem Ältesten schon mal gesprochen und der hat gesagt, naja, jetzt haben wir das Banner schon so lange und das Motto schon so lange, lassen wir es halt. Also, okay, ich glaube, ihr wisst, worum es geht jetzt. Woher kommt das Ganze, dass wir nicht loslassen wollen? Es hat wesentlich tiefere Wurzeln. Es geht um Stolz. Der Stolz ist, mache ich große Worte, aber es ist so, die Ursünde des Universums. Ha, die Ursünde des Universums. Wenn wir uns den Sündenfall anschauen, ist Folgendes passiert. Die Schlange kam, hat Eva belogen, betrogen, hat sie mit Halbwahrheiten geködert. Und ein Satz hat die Schlange gesagt, ihr werdet sein wie Gott, wenn ihr von dieser Frucht esst. Ihr werdet sein wie Gott, stimmt's? Und dieses sein wollen wie Gott, das ist die Ursünde. Und warum ist es die Ursünde des Universums? Weil es sogar hinter unsere materielle Schöpfung geht, sondern in die geistliche, immaterielle Schöpfung auch geht, in die Engelswelt. Es ist die Sünde, die Satan ergriffen hat, von der er bemächtigt wurde, die ihn dazu gebracht hat, gegen Gott zu rebellieren und die Gott dazu gebracht hat, ihn zu verstoßen. Und zwar für immer. Habt ihr das schon mal gehört? So ein bisschen? Es steht in der Bibel, aber versteckt. Und jetzt versucht Satan aus diesem gekränkten Stolz heraus die sichtbare Schöpfung, nämlich uns, zu korrumpieren, um Gott eins rauszuwischen, um Gott zu schaden. Und verführt die Eva und gibt, sagt ihr, ihr werdet sein wie Gott. Ja? Nimmt dadurch übrigens auch, das ist nur eine, sollte jedem klar sein, nimmt dadurch natürlich auch dem Menschen seine Herrschaft über die Erde weg. Nicht der Mensch ist mehr Herr dieser Welt, sondern wer ist der Herr dieser Welt? Satan, ganz einfach. Ja, dieser, hast schon recht, keine, ja, Der Gott steht über allem, natürlich. Aber der Herr dieser gefallenen, kaputten Welt ist Satan. Ja, der Fürst dieser Welt. Ich möchte nur wissen, ich möchte nur sagen, dass diese Selbstsucht das Thema schlechthin ist. Und ich freue mich, dass ich darüber reden darf. Es steht in der Bibel nicht direkt, aber indirekt. Und zwar in Propheten Hesekiel können wir im Kapitel 28 eine Gerichtsbotschaft über den König von Tyrus lesen. Tyrus, ein kleiner, aber sehr reicher, mächtiger Stadtstaat. Und wenn wir das jetzt lesen, und ich traue euch tatsächlich zu, eine längere Passage in der Bibel zu lesen, bei uns in der Gemeinde führt es dann dazu, dass die Leute meistens wegnicken, aber ich bin von euch überzeugt, dass ihr ein Vorbild seid, nicht wegnickt. Und wenn wir das aufmerksam lesen, werden wir sehen, dass dahinter kein Mensch mehr steht, sondern Satan. Kapitel 28, Abvers 1, Hesekiel. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Menschensohn, sage zum Fürsten von Tyrus, so spricht der Herr, Jahwe. Jetzt kommt der erste Anhaltspunkt. Weil dein Herz hoch hinaus will und du sagst, Gott bin ich. Aufgemerkt? Habt ihr das gemerkt? Gott bin ich. Den Wohnsitz der Götter bewohne ich im Herzen der Meere. Was sind die Meere? Prophetisch. Wer weiß es? Die Völker. Die Völker sind die Meere. Ja? Ich bin im Herzen der Meere, spricht Satan. Herr dieser Welt. Ja? Während du doch nur ein Mensch bist und nicht Gott, du König von Tyrus. Du aber erhebst dein Herz, als wäre es Gottes Herz. Siehe, du bist weiser als Daniel. Nichts Verborgenes ist dunkel für dich. Durch deine Weisheit und deinen Verstand hast du dir Reichtum erworben und hast Gold und Silber in deine Schatzkammern geschafft. Durch die Größe deiner Weisheit hast du mit deinem Handel deinen Reichtum vermehrt. Dein Herz wollte wegen deines Reichtums hoch hinaus. Ja? Darum, so spricht der Herr Jahwe, weil du dein Herz erhebst, als wäre es Gottes Herz. Darum, und jetzt kommt die Gerichtsbotschaft. Und jetzt erkennen wir den Teufel ganz klar. Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyrus. Und jetzt in Vers 12 lese ich weiter, um das nicht zu lang zu machen. Und sage zu ihm, so spricht der Herr, Jahwe, du warst das vollendete Siegel, voller Weisheit und vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Seht ihr? Jetzt wird das Ganze so geistlich, dass wir es nicht mehr auf den König Tyrus allein beziehen können. Ja. Aus Edelsteinen jeder Art war deine Decke, Karneol, Topas, Jaspis, Türkis, Onyx und Jade, Saphir, Rubin und Smaragd. Und die Arbeit in Gold waren deine Ohrringe und deine Perlen an dir. Am Tag, als du geschaffen wurdest, auch der Teufel ist eine Schöpfung, aber eine geistige Schöpfung, ja, keine materielle, wurden sie bereitet. Du warst ein, und jetzt kommt's, mit ausgebreiteten Flügeln schirmender Cherub. Und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligem Berg. Mitten unter feurigen Steinen gingst du einher. Wenn das nicht klar ist, oder? Was wir da lesen. Vollkommen warst du in deinen Wegen, von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis sich Unrecht an dir fand. Und das Unrecht, was der Teufel begangen hat, ist: Ich will sein wie Gott. Ich will Gott sein. Ich will ihn wegdrücken. Ich bin Gott. Durch die Menge deines Handels fülltest du dein Inneres mit Gewalttat und sündigtest. Und jetzt kommt es, Gott spricht, und ich verstieß dich vom Berg Gottes und trieb dich ins Verderben, du schirmender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine, das ist ein Bild auf die Engel. Dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht um deines Glanzes willen. Ich habe dich zu Boden geworfen. Denkt an Offenbarung Kapitel 12, wo es heißt, dass der Erzengel Michael mit dem Teufel streitet und ihn zu Boden schmeißt, aus dem Himmel auf die Erde schmeißt. Wehe der Erde, denn der Teufel hat wenig Zeit und ist sehr wütend. Ja? Ich habe dich vor Königen dahingegeben, damit sie ihre Lust sehen an dir. Durch die Menge deiner Sünden, in der Unredlichkeit deines Handels, hast du deine Heiligtümer entweiht. Darum habe ich aus deiner Mitte ein Feuer ausgehen lassen. Das ist ein Bild auf den zweiten Tod, auf den Feuersee, in das später der Teufel hineingeschmissen wird. Ja? Ein Feuer ausgehen lassen, das hat dich verzehrt. Und ich habe dich zu Asche auf der Erde gemacht, vor den Augen aller, die dich sehen. Denkt an die Schlange, die jetzt in der Asche im Staub kriechen muss. Ja? Alle, die dich kennen unter den Völkern, entsetzen sich über dich. Ein Schrecken bist du geworden und bist dahin auf ewig. So, jetzt wissen wir, wo der Herr Stolz herkommt, von diesem gefallenen Engel. Und er steckt in uns so dermaßen tief drin, dass er auch meistens mit der Taufe nicht rausgeht, sondern ein Leben lang braucht. So einfach ist es. Der Teufel wurde von Gott hinweg verworfen, haben wir schon gesagt. Und jetzt wurde statt dem Teufel, der ja wohl der herrlichste und größte Engel war, wie wir gelesen haben, ein anderer eingesetzt. Wer ist das? Er steht in der Bibel. Oh, jetzt aber komm, sei mutig, sag's einfach. Es gibt zwei Engelnamen in der Bibel. Der eine ist Gabriel und der andere ist Michael. So, Michael, der Engelsfürst des Volkes Gottes, der Juden. Ja? Die Juden als das oberste Volk dieser Welt. Und Michael ist ihr Fürst. Warum ist er ihr Fürst? Weil er auch der oberste Engel ist. Was heißt Michael? Wer ist wie Gott? Hebräisch Michael. Wer wie Gott? Und das ist so bezeichnend, dass der Nachfolger Satans heißt, dessen Name hat eine Frage, die zugleich auch eine ganz klare Warnung ist. Eine ganz klare Warnung an jeden Menschen und an jeden Engel. Michael. Versteht ihr? Keiner ist wie Gott. Keiner ist wie Gott. Halleluja. Das ist die Antwort. Dieser Stolz Satans ist die Urkraft aller Zerstörung in dieser Welt, habe ich mir am Montag aufgeschrieben. Und Jesus musste dieser Kraft offensiv widerstehen. Und das, was Jesus gemacht hat, ist ein Zeugnis dessen, dass er ganz klar offensiv diesem Stolz Widerstand leistet. Die dritte Versuchung nach Matthäus ist: Ich gebe dir alles auf dieser Welt, wenn du mich anbetest. Der Teufel hat sogar recht gehabt. Ihm ist dieses alles auch. Er hat sich dieses alles auf dieser Welt gewaltsam geholt, beziehungsweise durch Betrug. Und zwar von wem? Von uns Menschen hat er sich's geholt. Und jetzt sagt er zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes, dem fleischgewordenen Gott: Wir können die ganze Sache abkürzen. Ihr Menschen kriegt alles wieder, aber machen wir doch bitte den Tausch. Machen wir doch bitte den Tausch. Ich bin froh, dass Jesus diesen Tausch nicht eingegangen ist. Er hätte sich und uns erst einmal viel erspart. Jesus Christus ist genau das Gegenteil. Zacharja 9, Vers 9, kennt ihr alle, singt man gerne zu Weihnachten. Nee, wann? Zu Ostern? Nein! Palmsonntag. Jubele laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er. Jetzt schön, demütig und auf einem Esel reitend. Und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Demütig, das ist seine erste Eigenschaft. Und dann kennen wir diesen berühmten Vers, für alle, denen es schlecht geht und für alle die dabei sind, sich für Jesus zu entscheiden. Das ist ja unsere Werbung, die wir machen können. Den Leuten, denen es schlecht geht in der Welt, denen geht es echt besser, wenn sie zu Jesus kommen. Kommt her zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch. Das von Gott sollen wir nehmen, das ist schön. Und lernt von mir, liebe Geschwister, lasst uns von Jesus lernen. Was lernen wir von ihm? Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und wenn wir das von Jesus Christus lernen, die Sanftmut und die Demut, dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jetzt wollen wir noch ein bisschen was Praktisches sagen und dann sind wir auch schon am Ende. Es gelangt nicht nur, sich dieser Sache bewusst zu sein. Ich hoffe, wir sind uns heute alle bewusst, dass es so ist. Ich bin auch gerne noch bereit zu diskutieren nach dem Gottesdienst. Es langt nicht, sich dessen bewusst zu sein. Sondern wir müssen, wie sagt man das so schön, proaktiv die Sache angehen. Wir haben heute schon was gehört aus dieser Ecke hier. Weiß ich, hat sie Kinderstunde jetzt. Danke für alle Schwachheiten, denn in der Schwachheit bin ich stark. Kennt ihr das? Es bedeutet, wie gehe ich diesen Stolz praktisch an? Wir müssen es praktisch angehen. Wir müssen dankbar sein für die widrigen Dinge in unserem Leben. Versteht ihr? Wir müssen dankbar sein, wenn uns solche dummen Sachen passieren oder wenn wir schwach sind. Wenn wir schwach sind, was machen wir dann? Wir gehen zu Jesus. Wir heulen uns dort aus und Jesus sagt, es ist gut, dass dir das widerfahren ist. Es kratzt deinen Stolz an und tut wieder mal ein bisschen weg. Stolz ist wie ein Krebsgeschwür im Leben, wollte ich nur sagen. Ein Krebsgeschwür hat die Eigenschaft, dass es immer weiter wächst, 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 wächst. Und wir als kluge Verwalter unseres Leibes sollten immer wieder die Schere ansetzen und einfach wieder abschneiden, bis es wieder in Form ist. Also gut, Krebsgeschwür ist eine blöde Sache. Sagen wir wie die Haare, ja, okay? Aber es ist dasselbe. Es wächst und wächst und du musst aktiv dagegen vorgehen. Das heißt, Paulus sagt ja auch, ich freue mich über diese ganzen Widrigkeiten, ich freue mich über die Schläge, ich freue mich über die Verfolgung, ich freue mich über die wilden Tiere, die mich bei Ephesus angegriffen haben, ich freue mich über die Steinigung sogar, freue ich mich, ich freue mich, dass ich schon zweimal Schiffbruch erlangt habe. Warum? Weil ich in meiner Schwachheit wirklich Stärke empfange von Gott. Und wenn ich schwach bin, dann bin ich wirklich stark. Und Paulus geht sogar noch weiter. Er sagt, Gott hat mir so viel Weisheit und so viel Offenbarung gegeben. Ihr wisst ja, dass das Evangelium nicht aus menschlicher Weisheit ist, sondern dass es Offenbarung Gottes ist. Gott hat dem Paulus das offenbart. Sonst hätte es nie so richtig aus den alten Schriften so erarbeiten können. Und weil es so großartig ist und weil es so gesegnet ist von Gott, hat Gott ihm einen Stachel ins Fleisch gegeben, einen Teufel Satans, der ihn mit Fäusten schlägt. Ja, das heißt, und dann hat er sogar, der Paulus hat dann gesagt, Herr, nimm ihn doch weg, dreimal. Ja? Bitte, tu doch dieses Ekel und dieses Übel von mir weg. Und Gott hat gesagt, nein, das tue ich nicht weg. Das gehört dir und es ist gut für dich, weil es deinen Stolz beschneidet, weil du dich sonst überhebst. Ist das nicht schön? Und jetzt möchte ich euch noch ganz zum Schluss was Nettes sagen, was mir passiert ist, am Montag. Saß ich in meinem Stübchen. Oh, wie toll, ja, die Bibel, oh, Hesekiel, ja, klar. Oh, und habe geschrieben und habe gesagt, Gott, das wird bestimmt eine gute Predigt. Ja, und man muss proaktiv vorgehen. Naja, das werde ich dann zum Schluss auch noch sagen. Und dann ist mir was passiert. Wir hatten abends einen Lobpreisabend. Und da ist was Erstaunliches passiert. Eine Schwester, Glaubensschwester, ist irgendwie abgedreht. Und zwar nicht gut. Die hat irgendwas gekriegt und ist dann auf einmal auf mich losgegangen. Ziemlich heftig und das war echt unerfreulich. Und die Leute haben gesagt, was ist denn da? Was ist denn da los? Ich meine, erstens mal stimmt es nicht ganz, was er sagt. Ein bisschen hat sie schon recht, klar. Kritik soll man ja auch ruhig mal sagen. Aber in dieser Intensität, das war echt heftig. Und ich wollte mich schon erst verteidigen und sagte, das stimmt doch gar nicht, was du sagst. Und irgendwann, danke Jesus. Danke Jesus, danke. Und ich war ganz ruhig und habe versucht, sie zu beruhigen. Die anderen haben sie dann auch beruhigt. Und ich habe nur gesagt, danke Jesus für diese Demütigung. Und ich vergebe der Schwester von ganzem Herzen, auch wenn es vieles falsch war, was er gesagt hat. Ich vergebe ihr so, es war absolut daneben, aber ich vergebe ihr. Und ich freue mich, dass du das so prompt mir gezeigt hast. Die schlimmsten Demütigungen werdet ihr von eigenen Geschwistern oder von der eigenen Frau oder von ganz nahestehenden Leuten erfahren. Und selbst die sind gut, damit euer Stolz beschnitten wird. Haben wir uns verstanden?